Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Die Polizei. Heute wollen wir uns mal mit einer mächtigen Institution beschäftigen, die viele Befugnisse hat zur Gewaltausübung unter anderem, die ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt, Berufswunsch vieler Kinder ist, aber zeitgleich auch Feindbild, viel diskutiert, viel kritisiert, also eine ganz spezielle staatliche Institution. Und damit wollen wir uns heute und in den nächsten Folgen ein bisschen näher auseinandersetzen. Polizei kam ja immer mal so am Rande vor, aber vor allem haben wir uns ja verschiedene Deliktsbereiche in den letzten Folgen angeschaut. Und jetzt wollen wir uns näher mit denjenigen beschäftigen, die mit diesen Deliktsbereichen dann auch umgehen und uns die Polizei als Organisation anschauen und in den nächsten Folgen uns spezifische Themen in dem Zusammenhang näher ansehen. Gewalt, die Polizei erfährt, illegale Gewaltausübung von der Polizei und dann im Besonderen auch Racial Profiling.
Lassen wir uns mal kurz auf ein Gedankenexperiment ein. Stellen wir uns mal vor, es gäbe die Polizei nicht. Und wir müssten uns jetzt mal überlegen, wie wir eigentlich folgende Themen angehen würden. Ich zähle mal auf. Gewalt unter Jugendlichen, psychisch auffällige Personen in der Öffentlichkeit, randalierende Betrunkene, Verkehrsunfälle, Zusammenkünfte von vielen Menschen, zum Beispiel bei Demos, bei Fußballspielen, bei der Europameisterschaft oder auch beim Karneval. Dann noch so Themen wie Diebstahl, organisierte Kriminalität, Drogensucht, Drogenkonsum in der Öffentlichkeit und auch Tötungsdelikte. Für all diese Themen bräuchten wir jetzt jemanden oder etwas, der oder die sich damit auseinandersetzt. Kämen wir wirklich auf die Idee, lass uns doch mal eine Organisation machen, die sich um diese vielfältigen Aufgaben kümmert. Irgendwie glaube ich, das wäre nicht so.
Ja, ich finde dieses Gedankenexperiment, was wir aus dem Buch von Derin und Singelstein entnommen haben, zeigt so viel. Vor allem, dass Polizei historisch gewachsen ist und diese Aufgabenvielfalt, die man sich auch in bestimmten Themen noch näher angucken könnte, das können wir gar nicht in dem Maße jetzt tun, aber diese Aufgabenvielfalt auch mit vielen Problemen auch wieder verbunden sind und dass es ja eine große Entwicklung auch gab in dieser Organisation, die irgendwo dazu geführt hat. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie hat das eigentlich angefangen, dann gab es diese zahlreichen Aufgaben noch nicht. Polizei gab es auch nicht schon immer. Man könnte so die ersten Anfänge ab dem 15. Jahrhundert skizzieren. Polizei war dafür da, so einen Zustand guter Ordnung des Gemeinwesens zu erhalten. Es hat ja auch so den gleichen Wortstamm wie Politik. Also es ging vor allem um so ein staatliches Gebilde, was aufrechterhalten werden sollte. Und es war sehr militärisch geprägt. Polizei gab es auch noch nicht so als eigenständige Organisation, sondern war eher ein Teil des Militärs. Und es ging, das ist eigentlich ganz interessant, wenn wir uns das dann heute auch wieder angucken, es ging nämlich einerseits um die Bekämpfung von Straftaten, aber auch noch um vieles weitere, Einhaltung von Kleiderordnung, also so Sittennormen, die öffentliche Sicherheit. Und sie hatte auch wohlfahrtsstaatliche Aufgaben. Insofern kann man vielleicht doch schon wieder ganz interessante Verbindungslinien dann zu heute ziehen, wenn wir das auch eher kritisch sehen, Polizei mit Wohlfahrtsaufgaben zu betrauen.
Dann kam es im Deutschen Kaiserreich zu einem Wachstum von Städten und damit auch zumindest zu einer Konzentration von Kriminalität. Und es gab ein Bedürfnis nach Sicherheit, das vor allen Dingen vom Bürgertum ausging. Also die wollten sich gerne sicher fühlen. Und haben dann gesagt, na, da soll sich doch bitte mal der Staat darum kümmern. Man hat also Kriminalitätsbekämpfung und Wohlfahrt dann erstmal entkoppelt.
Also das kam auf, ne, dass Kriminalität zum Problem wird. Und dass Kriminalität zum Problem wird mit dem Wachsen von Städten, finde ich insofern auch interessant, dass Kriminalität ja immer noch ein sehr urbanes Phänomen ist. Also auch heute noch sehen wir ja, dass Kriminalität vor allem ja in urbanen Räumen viel höhere Raten zu verzeichnen hat. Und interessant finde ich dabei auch, dass es aber auch diese Herausbildung von so einem Bürgertum brauchte, die überhaupt den Anspruch haben, der Staat soll sich jetzt darum bitte mal kümmern, dass die Kriminalität bekämpft wird.
Die war dann noch relativ militärisch geprägt. 1848 beispielsweise die Schutzmannschaft Berlin, 1850 kam das preußische Polizeiverwaltungsgesetz in die Welt. Und in der Weimarer Republik gab es dann Tendenzen hin zu einer Modernisierung und Professionalisierung der Polizei. Man hat erste Polizeischulen gegründet und man hat die Polizei auch zivilisiert. Und dieser Wahlspruch, die Polizei dein Freund und Helfer, war dafür prägend. Man hat auch eingeführt, dass mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gearbeitet wird.
Und das finde ich insofern auch interessant, dass Wasserwerfer und Schlagstöcker für uns ja heute vor allem mit einem sehr brachialen Durchgreifen verbunden werden. Aber dass damals, als es eingeführt wurde, war das eine Maßnahme der Zivilisierung der Polizei und Herauslösung aus dem Militär, weil es dann Alternativen zum Schießen bot. Insofern hatten wir in der Weimarer Republik, wie in Bezug auf viele Dinge, ja so ein kleines Aufleuchten, so ein Keimen von demokratischen Tendenzen, von Rechtsstaatlichkeit, was versucht wurde, so auch diese Zivilisierung der Polizei. So ging es dann leider nicht fortan weiter, sondern die NS-Zeit kam und hat da vieles zunichte gemacht. Die politische Polizei, die es auch in der Weimarer Republik schon gab, die eigentlich die Aufgabe hatte, Verfassungsfeinde zu bekämpfen, gegen Extreme vorzugehen, gegen politische Extreme, die eigentlich die demokratischen Verhältnisse wahren sollte, die wurde umfunktioniert zur Geheimen Staatspolizei, also zur Gestapo. Und das zeigte auch, dass die kleinen Pflänzchen, sage ich mal, der Polizei in der Weimarer Republik da zu zivilisieren und auf einen rechtsstaatlichen Grund zu setzen, noch nicht groß gewachsen waren, weil man musste die Polizei nicht austauschen oder so, sondern mit den polizeilichen Kräften, die in der Weimarer Republik schon tätig war, konnte man die in die NS-Ideologie umfunktionieren. Das wurde lange Zeit anders erzählt, als ob die NS-Herrschaft dann das komplett ausgetauscht hat. Aber nein, da war der demokratische Glaube nicht wirklich sehr fest verankert in der Polizei und man konnte mit dem bestehenden Personal es umfunktionieren. Und dann hatte die Polizei in der NS-Zeit eine ja sehr unrühmliche Rolle. Sie wurde in die NS-Ideologie eingepasst, war ein Teil davon. Die Gestapo als ganz berühmter Bereich der Polizei, bekannt für ihre Brutalität, für Foltern, für die Verfolgung von Andersdenkenden, Homosexuelle, viele verschiedene Gruppen, die in die NS-Ideologie nicht passten, wurden von der Gestapo auch verfolgt, in KZs geschickt. Gestapo hat auch Transporte mit in die KZs organisiert oder auch die sogenannte Schutzhaft, also die Inhaftierung, ohne dass jemand überhaupt ein Urteil, ein Gericht gesehen hat. Aber es gab auch weitere Polizeieinheiten, die am Holocaust beteiligt waren. Es gab Polizeibataillone, die auch im Krieg beteiligt waren. Das will ich einfach nochmal so auch betonen, weil lange Zeit nach der NS-Zeit wurde die Polizeigeschichte hier doch anders erzählt, als ob die gar nicht so eine wirkliche entscheidende Rolle in der NS-Zeit spielten. Aber nein, die Polizei war ein aktiver Teil des NS-Regimes.
Und seit dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja dann zuerst mal zwei Teile in Deutschland. In der Bundesrepublik wurde die Polizei wieder zur Ländersache. Es gab eine Trennung von Polizei und Verfassungsschutz. Allerdings gab es auch eine bestimmte Kontinuität. Also die Menschen sind ja geblieben und zum Teil waren hochrangige Beamte aus der NS-Zeit auch weiterhin beschäftigt, auch zum Beispiel beim BKA in bestimmten Rollen. Es gab auch Menschen, die für die Kriminologie-Weiterbildung zuständig waren, die früher bei der NS waren. Also es wurde versucht, auch bestimmte Gedanken da weiterzugeben. In der DDR gab es die Deutsche Volkspolizei. Da war tatsächlich die bisherige Polizei komplett entlassen worden. Es gab in der Deutschen Volkspolizei eine relativ hohe Fluktuation und anders als in der BRD, wo eben versucht wurde, auch so eine gewisse Trennung von Polizei und Verfassungsschutz zu machen, gab es da eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Was jetzt die BRD angeht, war in der jüngeren Polizeigeschichte der RAF-Terrorismus, also Rote Armee-Fraktion, diese linksterroristische Gruppierung, ein ganz großes Thema. Da wurde sehr viel auch an polizeilichen Routinen hinterfragt. Da wurden viele neue Ansätze auch geschaffen. Es gab Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Versammlungen in letzter Zeit. Es gab die neuen Polizeigesetze, die in vielen Bundesländern erlassen wurden, wo es auch nochmal um andere Ordnungen bei Versammlungen und Demonstrationen etc. geht. Und was insgesamt die Polizeiausbildung im Moment prägt, schon seit einigen Jahren, ist der Akademisierungsprozess.
Das ist auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber man könnte so sagen, wenn man jetzt diese Mini-Zusammenfassung, die wir versucht haben hier von Polizeigeschichte, ist wirklich sehr interessant eigentlich, was da alles passiert ist, auch was es alles für Urteile gab und für Entwicklungen. Aber wenn wir versuchen, das ganz grob zusammenzufassen, kann man sagen, es ist eine Herauslösung aus dem Militär, es ist ein fortschreitender Akademisierungsprozess und auch der Versuch, auch allein dieses sehr harte, repressive Vorgehen einzuschränken und auch Alternativen zu binden, ja, mit all den Rückschlägen und Zusammenhängen, wo es auch nicht passt. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was Polizei und der Blick auf Polizei auch immer so begleitet. Wo stehen wir heute? Polizei heute, ehrlich gesagt, in Deutschland super kompliziert. Diese ganze Struktur mal aufzubauen, das würde den ganzen Podcast für sich wahrscheinlich in Zeit einnehmen. Wir wollen das mal ganz grob versuchen. Da können wir einmal unterscheiden zwischen den Polizeien des Bundes, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei, die für verschiedene Bereiche zuständig ist. Bundespolizei ja vor allem für Grenze und Zugverkehr, Flughafen, da eher bekannt. Und daneben gibt es die Polizei der Länder, also der einzelnen Bundesländer. Und hier gibt es verschiedene Tätigkeitsbereiche, verschiedene Einheiten. Eine ganz grobe Unterteilung wäre zwischen Kriminalpolizei und Schutzpolizei. Und auch diese Begriffe heißen in den verschiedenen Bundesländern wieder ein bisschen anders. Also in NRW beispielsweise redet man eher von Gefahrenabwehr und Einsatz anstatt von Schutzpolizei. Aber man kann sich das so vorstellen, wir haben in allen Bundesländern einmal die uniformierte Polizei, die vor allem zur Gefahrenabwehr zuständig ist, die kommt, wenn man 110 ruft, die auf der Straße sichtbar ist. Und dann gibt es aber auch noch einen Teil, die eher für die richtige Strafverfolgung zuständig ist, die Kriminalpolizei, die keine Uniform tragen. Ansonsten gibt es aber auch noch die Verkehrspolizei, die Bereitschaftspolizei, die jetzt bei Demonstrationen, Versammlungen oder Fußball zum Einsatz kommt. Es gibt Spezialeinsatzkommandos. Also es gibt wirklich ein groß, weit verzweigtes Tätigkeitsfeld der Polizei. Zwischen den Bundesländern gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für diese Einheiten. Es gibt auch unterschiedliche Ausbildungswege. Generell können wir sagen, es sind Laufbahn des öffentlichen Dienstes. Es gibt den mittleren, gehobenen und höheren Dienst. Aber in manchen Bundesländern gibt es den mittleren Dienst gar nicht mehr aufgrund des Akademisierungsprozesses. Beispielsweise in NRW. Und da kann ich kurz so berichten, weil ich ja auch da in dieser Ausbildung, in diesem Studium mit involviert bin. In NRW beispielsweise durchläuft jede, der zur Polizei will, ein Bachelorstudium, ein duales Studium. Und macht einen Bachelorabschluss. Das ist dann immer mit verschiedenen Phasen gespickt. Also man ist an der Hochschule, hat da Unterricht, Lehre, ist dann aber auch wieder im Praktikum oder im Training, also so als duales Studium und ist damit im gehobenen Dienst und später könnte man auch noch in den höheren Dienst, wobei das nur eine kleine Anzahl an Menschen trifft, die dann wirklich noch einen Master und diesen höheren Dienstlaufbahn so einschlagen. In anderen Bundesländern gibt es aber noch den mittleren Dienst, beispielsweise in Berlin. Meist gibt es die Einheitslaufbahn. Das bedeutet, man durchläuft als Polizeibeamtin, Beamtin den Ausbildungsprozess gleich und spezialisiert sich dann später.
Wir wollen uns mit der Polizei ja auch etwas tiefer beschäftigen und fragen uns jetzt mal, was sind eigentlich die Besonderheiten dieser Institution? Und da gibt es eine Besonderheit im Hinblick auf die Kultur, die Unternehmenskultur, würde man vielleicht in anderen Zusammenhängen sagen. Raphael Bär beschreibt unter dem Begriff Cop Culture die Unternehmenskultur, die bei der Polizei vorherrscht, wenn ich das jetzt mal so salopp Unternehmenskultur nennen darf. Er unterscheidet zwei Ebenen in der Polizeiorganisation. Er sagt, auf der Führungsebene gibt es die sogenannte Polizeikultur, aber an der Polizeibasis, also bei den tatsächlich uniformtragenden, draußen in Bürgernähe sich bewegenden PolizistInnen, da gibt es die sogenannte Cop Culture oder auch Polizistenkultur. Die bestimmt das Wie der Handlung, also wie gehen wir mit den Dingen um in puncto Kommunikation, in puncto Auftreten etc. Ja.
Ein gutes Beispiel finde ich da immer, wenn jemand beispielsweise Handschellen angelegt werden, gefesselt wird, wie es im Polizeisprech auch heißt. Das Was der Maßnahme ist ja in welchen Situationen, ne? Wann darf ich das, wann darf ich jemanden abwürgen, jemanden fesseln. Aber das Wie, das ist ja etwas, was nicht gesetzlich festgelegt wird. Also wie mache ich das? Ne? Wie, mit welchen Worten begleite ich das? Bringe ich den auch noch zu Boden, um ihn dann leichter zu fesseln oder nicht? Dieses ganze Wie der Maßnahme, das ist etwas, was man auch eigentlich gesetzlich ja gar nicht so festschreiben kann und was sich aber irgendwo als so eine Kultur etabliert und was auch sehr unterschiedlich sein kann von Dienstgruppe zu Dienstgruppe.
Und das alles, wie das gestaltet wird, entwickelt sich im Rahmen einer sogenannten Cop Culture, also der Polizistenkultur. Ein Merkmal dieser Cop Culture ist, dass man die polizeilichen Gegenüber einteilt in drei Gruppen. Das sind zum einen die VerbrecherInnen, zum anderen die Assis, die so ein bisschen rumlungern und eben im öffentlichen Raum unangenehm auffallen, und die anständigen BürgerInnen. Außerdem ist die Cop Culture in ihrem Gebaren relativ expressiv. Es wird eine aggressionsbereite Männlichkeit vertreten oder ist so ein Idealbild, das vielleicht so die Handlungen anleitet.
Und demgegenüber steht dann die Polizeikultur, also die Kultur eher auf Führungsebene, die im Büro sitzen, im Warmen, die eher ein funktionales Verwaltungshandeln ausüben, die rationaler sind, also nicht so emotional, weil sie ja auch nicht in den Einsatzsituationen sind, eher bürokratischer funktionieren. Und die stehen sich auch so ein bisschen gegenüber, und die PolizeibeamtInnen auf der Straße fühlen sich dann auch teilweise nicht so richtig von der Führungsriege verstanden. Also die wissen ja nicht, was da draußen wirklich los ist. Die können sich dann was Schönes ausdenken, kommunikativ irgendwo deeskalierend einzugreifen. Aber was da wirklich auf der Straße abgeht, da haben die ja keine Ahnung von, jetzt mal so salopp runtergebrochen.
Was die Kultur der Polizei noch ausmacht, ist der Punkt Fehlerkultur. Es gibt tendenziell in der Polizei, wie übrigens in vielen Bereichen, also auch in Krankenhäusern sprechen wir immer drüber, man könnte wahrscheinlich auch in der Wissenschaft durchaus mehr darüber sprechen, einen nicht unbedingt positiven Umgang mit Fehlern, also die dürfen einfach nicht geschehen, und in einem Umfeld, in dem es nicht passieren darf, kann man dann auch, wenn ein Fehler doch passiert, nicht wirklich drüber reden und entsprechend auch nichts daraus lernen. Die Polizei ist sehr hierarchisch strukturiert, sieht man schon an den Dienstgraden, die man so hat, an den verschiedenen Aufgaben, an der Bezahlung, an den Sternen auf den Schultern. Also da gibt es eine ganz hierarchische Organisation, die es dann auch manchmal schwer machen kann, dass Individuen selbstverantwortlich handeln.
Also diese fehlende Fehlerkultur ist ein großes Thema. Code of Silence spielt da auch so rein. Also so ein bisschen diese Ansicht, dass man alles deckelt, dass nichts nach außen dringen soll, was auch damit begründet wird, dass man in Gefahrensituationen auch oftmals beisammensteht und die durchlaufen muss, sich verlassen muss auf den anderen. Also da wird so ein bestimmter Chorgeist auch mal so vorangestellt, der auch was mit der Besonderheit dieses Arbeitsumfelds zu tun hat. Man muss sagen, das ist selbstverständlich nicht überall so. Also es ist mir auch immer mal wichtig, nochmal zu betonen, dass es selbstverständlich auch unterschiedliche PolizistInnenkulturen gibt. Finde ich auch deswegen wichtig zu sagen, weil das von der Polizei oft selbst, glaube ich, von den jeweiligen Dienstgruppen manchmal gar nicht so gesehen wird. Da werden die Neuen so angelernt, wir zeigen dir jetzt mal, wie es geht, und anders funktioniert es nicht. Und dann kann man ein paar hundert Meter weiter zu einer anderen Dienstgruppe kommen, die das ganz anders machen. Also das, wie sich dieses Wie von so einem Umgang mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Problemsituationen, mit bestimmten Personengruppen, wie sich dieses Wie etabliert, ist etwas, was auch sehr unterschiedlich dann auch sein kann, was so eine Kultur vor Ort ist und was einfach sehr schlecht nur rein über Gesetze geregelt werden kann über Leitbilder.
Was die Polizei auch prägt, ist der sogenannte Strafverfolgungszwang, also das Legalitätsprinzip. Das heißt, jede Straftat, die ihr zur Kenntnis kommt, muss sie auch verfolgen. Wir kommen in späteren Folgen noch näher drauf zu sprechen, was das mit sich bringt, aber das ist schon mal ein Merkmal von polizeilichem Handeln, das ganz entscheidend ist. Und dann schließlich gibt es immer wieder den Aspekt, dass gesagt wird, die Polizei ist doch eigentlich oder sollte sein ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das wird vor allem in Debatten um polizeiliches Fehlverhalten angeführt, dass man eben sagt, naja, klar, auch da gibt's mal einen fauligen Apfel oder sowas. Also, dass man irgendwie sagt, natürlich, es muss unter so einer Gruppe auch mal einen Ausreißer geben, der dann aber wieder bestätigt, dass wir eigentlich ja die Guten sind.
Raphael Bär hat das mal ganz interessant aufgegriffen, dieses Spiegelbild der Gesellschaft im Zusammenhang mit polizeilichem Fehlverhalten, dass er sagt, ja, aber bestimmte Institutionen haben eine höhere Verantwortung für ihr Verhalten. Also, er hatte das Beispiel, ein Hersteller von Babynahrung kann auch nicht sagen, naja, jeder macht mal ein schlechtes Essen oder so, sondern da hat man eine bestimmte Verantwortung in bestimmten Rollen, und so bei der Polizei, wo man legal Gewalt ausüben darf, eine ganz besondere Verantwortung für sein Verhalten. Aber ist das überhaupt so? Das wird oftmals so hingenommen. Ich erlebe das auch immer noch, dass das Studierenden so mit vermittelt wird, Spiegelbild der Gesellschaft. Aber das kann man sehr in Frage stellen, denn erstmal gibt es bestimmte Berufswahlmotive, warum man überhaupt zur Polizei geht. Da fühlt sich ja nicht jeder aus der Gesellschaft von angesprochen. Dann sehen wir auch bei der Polizei so eine Tendenz auch zur Homogenität. Also wer wird da eigentlich auch eingestellt? Inwiefern reproduziert man sich quasi auch eher wieder selbst? Da wird sicherlich auch nicht der Querschnitt der Gesellschaft eingestellt. Aber ganz hartes Einstellungskriterium ist ja im Zusammenhang auch mit der Akademisierung der Polizei auch der Bildungsabschluss. Also wenn wir jetzt beim Beispiel NRW bleiben, man braucht halt einen Zugang zur Hochschule, meist ja durch Abitur erlangt. Das ist dann dadurch ja schon mal per se nicht der Querschnitt der Gesellschaft, weil nicht jeder in der Gesellschaft hat Abitur. Also das kann man sehr stark in Frage stellen. Das sieht man auch nicht in den Daten, dass hier ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Ist vielleicht auch nicht so schlimm. Andererseits hat dieser Anspruch, dass man nicht nur so ein bestimmtes homogenes Milieu bei der Polizei hat, sondern auch breiter für die Gesellschaft offen ist, ist auch verbunden mit einigen Vorteilen oder auch einigen Zielen, die man so an Diversität auch heftet.
Genau, zum Beispiel möchte man ja sicherstellen, dass die Polizei auch repräsentiert die Bevölkerung und diese Repräsentation gibt ja auch eine gewisse Legitimität. Also wenn ich eben auch Menschen sehe, die aussehen wie ich, die das gleiche Geschlecht haben wie ich, die wie auch immer, mit denen ich mich identifizieren kann, halte ich vielleicht die Institution auch für legitimer. Damit verbunden ist auch oft, dass man sich wünscht, dass dadurch institutioneller Rassismus reduziert wird. Wobei ich da gleich wieder eine kritische Fußnote machen würde. Institutioneller Rassismus ist ja gerade strukturell bedingt. Und dann einzelnen Menschen aufzuerlegen, zu sagen, naja, du hast doch einen, ich sag's in Anführungszeichen, Migrationshintergrund, dann kannst du doch mal nicht rassistisch sein und dafür sorgen, dass deine Polizeigruppe das auch nicht ist, ist natürlich ein völlig überforderndes Ziel für einen einzelnen Menschen und kann ein einzelner Mensch, egal wie er gelesen wird oder wie er in der Gesellschaft eingeordnet wird, nicht leisten. Die Idee ist aber auch, dass es eine Verbesserung der Binnenkultur gibt. Also wenn es sozusagen verschiedene zusammenkommen, so ein bunterer Haufen ist, dass dann die Kultur besser ist. Es gibt auch polizeitaktische Gründe. Klar, wenn man Menschen hat, die natürlich noch eine zweite Sprache mitbringen, hat das natürlich auch Gründe. Insgesamt strebt also die Polizei schon danach, den BewerberInnenmarkt zu erweitern.
Jetzt könnte man ja fragen, wie divers ist denn die Polizei jetzt gerade? Wenn wir das so am Merkmal Geschlecht mal versuchen festzumachen, dann sehen wir, der Frauenanteil wächst auf jeden Fall, aber er ist nicht bei 50-50, der Geschlechteranteil. Aktuelle Zahlen vom Bundesamt für Statistik für 2020 zeigten, dass der Frauenanteil bei 29,3% ist. Aber wenn wir uns das nach Bundesländern anschauen, dann sehen wir Unterschiede, auch wenn wir uns das nach Alter anschauen und vor allem auch die Führungsrollen, also.
Auf den höheren Ebenen wird's immer dünner mit der Repräsentation von Frauen.
Ja. Auch wenn wir uns Migrationshintergrund anschauen, etwas, wo es jetzt nicht in jedem Bundesland zu Zahlen gibt, aber auch hier sehen wir große Unterschiede, wie hoch die Einstellungen sind mit Migrationshintergrund, auch im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil in dem jeweiligen Bundesland. Beispiel NRW, hier haben 15% der Eingestellten einen Migrationshintergrund, der Bevölkerungsanteil liegt bei 32%. In Berlin ist es deutlich höher, das liegt aber in Berlin daran, dass es hier noch den mittleren Dienst gibt und wir sehen im mittleren Dienst, dass da vor allem viele mit Migrationshintergrund eingestellt werden.
Aktuelle Themen in Bezug auf die Polizei, wir haben es erwähnt, Diversität, dann spielt das Thema Professionalisierung eine Rolle, also Umgang mit Konflikten, Kommunikationsfähigkeit, aber auch Einrichtung von Beschwerdestellen etc. Auch die Frage der Kontrolle, das ist ja eine große Frage, die wir immer haben, wo Macht und Herrschaft zugegen sind. Wer kontrolliert eigentlich die KontrolleurInnen?
Da werden wir dann auch in der Folge illegale Polizeigewalt noch näher drauf zu sprechen kommen.
Und dann versucht sich die Polizei auch immer mehr der Forschung zu öffnen, beziehungsweise die Polizei selbst auch Forschung durchzuführen. Wir erinnern uns vielleicht an den Satz von Horst Seehofer, der Forschung zu Rassismus in der Polizei eine Absage erteilt hat, indem er gesagt hat, das würde überhaupt der Polizei Rassismus unterstellen, dass man diese Forschung macht. Ich glaube, da sieht man im Moment doch einen Wandel, diese Offenheit kommt und auch die Polizei selbst forscht. Das Bundeskriminalamt hat eine Forschungsstelle, die Landeskriminalämter haben Forschungsstellen, also auch Forschung aus der Polizei heraus nimmt zu.
Und ein weiterer Aspekt, kommen wir nochmal auf das Gedankenexperiment vom Anfang zurück. Auch das Thema der Zunahme von Aufgaben, inwiefern werden vermehrt soziale Probleme als Sicherheitsprobleme behandelt, mit welchen weiteren Problemen hat dies dann zu tun, wozu führt das, wenn Polizei für alles zuständig ist oder gibt es nicht auch Alternativen davon und andere Umgangsweisen mit bestimmten sozialen Problemen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Organisation Polizei hat über die Jahrhunderte viele Entwicklungsprozesse durchlaufen und sie tut das auch aktuell. Die Polizei ist eine machtvolle staatliche Institution und damit im öffentlichen Fokus. Einerseits ist das Vertrauen in die Polizei hoch, die Polizei muss sich aber auch mit viel Kritik auseinandersetzen. Die aktuelle Entwicklungsdynamik und die Themen sind in der andauernden Akademisierung und Professionalisierung zu sehen und im Umgang mit Fehlverhalten und auch die Frage nach mehr Diversität wird gestellt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.